etc. Ich habe zwei Bibelstellen für euch heute, die mir der Herr aufs Herz gelegt hat für euch. Und aber trotzdem, bevor wir jetzt reingehen, will ich was vorneweg schicken. Und zwar einfach als Ausrichtung, mit dem wir da reingehen. Und zwar, ihr wisst, dass Gott euch liebt. Wisst ihr das? So wie ihr seid. Ihr wisst, dass Gott euch liebt. Ja? Und ihr wisst, dass Gott euch mehr liebt, als ihr es euch jemals vorstellen könntet. Das hat er bewiesen am Kreuz. Tausendmal gehört. Aber wisst ihr, Liebe, wir müssen verstehen, was Liebe ist. Also wir haben eine menschliche Sicht von Liebe. Gott liebt euch, wie ihr seid. So wie ihr seid. Jetzt gerade hier. Aber Gott liebt euch zu sehr oder liebt mich, so wie ich bin. Aber Gott liebt mich und euch zu sehr, um uns so zu lassen. Das ist eine gute Nachricht. Und ich möchte vorne wegschicken, weil er mir das heute noch als Einstieg gegeben hat. Und ich finde es sehr schön. Und das holt euch vielleicht auch ein bisschen aus so einer Konsumhaltung raus. Vielleicht kennt ihr die Geschichte vom Blinden vor Jericho, der da sitzt und Jesus zieht vorbei mit einer großen Menschenmenge, wie meistens, und er schreit: Sohn Davids, erbarm dich, und die Jünger ganz fromm: hey, psch, und so, macht man nicht so eine Welle, wir haben hier eine religiöse Veranstaltung und tu die mal nicht stören. Und er aber schrie umso mehr: Jesus, Sohn Davids, erbarm dich über mich. Ne? Und Jesus hört es und sagt: bringt ihn her. Also er geht nicht hin, sondern er sagt den Leuten: bringt ihn her. Und dann kommt dieser blinde Mann, dieser blinde Bettler. Und Jesus fragt ihn: was ist es, was ich für dich tun soll? Kennt ihr die Geschichte? Ja. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum Jesus ihn fragt? Es ist doch offensichtlich. Oder nicht? Also es ist doch offensichtlich, das ist ein blinder Bettler. Ja, was wird Jesus wohl für ihn tun sollen? Ne? Aber Jesus fragt ihn. Und ich glaube, aus einem wichtigen Grund. Weil ich glaube, er stellt uns heute dieselbe Frage. Was willst du eigentlich? Was willst du, dass ich dir tun soll? Warum bist du hergekommen? Was soll Jesus heute Abend für dich tun? Und Jesus fragt es deswegen, nicht weil er es nicht weiß. Weißt du, wenn Gott eine Frage stellt, braucht er nie Informationen. Das war schon immer so. Er ist allwissend. Aber es drückt eine Haltung aus, zu sagen: ja, Herr, das will ich. Und es gibt ihm in Anführungszeichen das Recht. Jesus hat alles Recht der Welt. Aber es gibt ihm, er wird nie deinen freien Willen übergehen. Niemals. Niemals, weil die Liebe macht es nicht. Und Gott ist die Liebe, wie wir wissen. So, nehmen wir uns 2 Minuten, vielleicht auch nur eine, vielleicht nur 30 Sekunden und schließen die Augen und jeder hört seine Stimme, die ihn fragt: was ist es, was ich für dich tun soll? Okay? Ist herausfordernd, wird es noch mehr. Aber deswegen habe ich das vorne weggeschickt. Gott liebt euch, aber liebt euch zu sehr, um euch so zu lassen. Okay? Okay. Ihr braucht es nicht mitlesen, weil ich werde an ein paar Stellen überspringen und es lenkt nur ab. Der Glaube kommt sowieso aus dem Hören. Ich sage euch die Referenz. Das Wort, das ich aufs Herz bekommen habe, über das ich aber nicht sprechen will, sondern das ich einfach nur im Raum stehen lassen will. Und ich werde später danach zurückkommen, nach dem, was wir eigentlich zusammen anschauen werden. Ist ein Wort aus Hesekiel. Und genau, ich erkläre den geschichtlichen Kontext nicht, wer Hesekiel war oder so. Wer will, der kann sich nochmal damit beschäftigen. Darum sollst du zu den Leuten von Israel sagen. So, also ich lese aus Gute Nachricht, weil die Prophetenbücher sind einfacher zu verstehen, wenn man sie vorlesen. Darum sollst du zu den Leuten von Israel sagen, so spricht der Herr, der mächtige Gott. Nicht euretwegen greife ich ein, ihr Leute von Israel, sondern wegen meines heiligen Namens, den ihr überall in Verruf gebracht habt, bei allen Völkern, zu denen ihr gekommen seid. Ich werde meinen großen Namen, den ihr entehrt habt, wieder Ehre verschaffen. Alle Völker sollen erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich mich vor euren Augen an euch als heiliger Gott erweise. Das sage ich, der Herr, der mächtige Gott. Ich hole euch heraus aus den Völkern, ich sammle euch aus allen Ländern und bringe euch wieder in euer Land zurück. Dort besprenge ich euch mit reinem Wasser, wasche den ganzen Schmutz ab, der durch den Umgang mit euren Götzen an euch haftet. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das lebt. Ich erfülle euch mit meinem Geist und mache aus euch Menschen, die nach meinen Ordnungen leben, die auf meine Gebote achten und sie befolgen. Dann dürft ihr für immer in dem Land wohnen, das ich euren Vorfahren gegeben habe. Ihr werdet mein Volk sein und ich werde euer Gott sein. Und auch das sagt der Herr, der mächtige Gott, wenn ich euch von eurer Schuld reingewaschen habe, werden auch eure Städte aus den Trümmern wieder aufgebaut und von Menschen bewohnt werden. Die Felder sollen nicht länger verwüstet daliegen, sondern von Neuem bestellt werden. Wer bei euch durchreist, wird sagen, dieses Land war eine Wüste, jetzt ist es wieder Garten Eden geworden. Die Städte lagen verlassen und in Trümmern, jetzt sind sie bewohnt und gut befestigt. Und ich spürte, wie der Herr seine Hand auf mich legte. Er führte mich im Geist durch die Luft und setzte mich mitten in die Ebene nieder. Der ganze Boden war mit Totengebeinen bedeckt. Der Herr führte mich überall herum und zeigte mir die Gebeine. Es waren unzählige und sie waren völlig ausgetrocknet. Dann fragte er mich, du Mensch, können diese Knochen wieder zu lebenden Menschen werden? Ich antwortete, Herr, das weißt nur du. Und er fuhr fort, rede als Prophet zu diesen Gebeinen, ruf ihnen zu, ihr vertrockneten Knochen, hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr, der mächtige Gott zu euch, gebt Acht, ich bringe Lebensgeist in euch und ihr werdet wieder lebendig. Ich lasse Sehnen und Fleisch auf euch wachsen und überziehe euch mit Haut und dann hauche ich meinen Lebensgeist ein, damit wieder Leben in euch kommt. Ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin. Und ich tat, was der Herr mir befohlen hatte. Während ich noch redete, hörte ich es rauschen. Die Knochen rückten zueinander, so wie sie zusammengehörten. Ich sah, wie Sehnen und Fleisch darauf wuchsen und sich Haut bildete, aber es war noch kein Lebensgeist in ihnen. Da sagte der Herr zu mir, du Mensch, sprich als Prophet zum Lebensgeist. Sag zu ihm, so spricht der Herr, der mächtige Gott, komm aus allen vier Himmelsrichtungen und hauche diese Toten an, damit wieder Leben in sie kommt. Ich tat, was der Herr mir befohlen hatte. Da kam der Lebensgeist in sie und sie wurden lebendig und standen auf. Es war eine riesige Menschenmenge, wie eine Armee. Was ich glaube, was Gott heute machen will, ist drei Sachen. Erstens, reines Wasser auf euch springen, auf uns, ich schließe mich damit ein. Reines Wasser auf euch springen, damit Sachen weggewaschen werden. Und vielleicht ist euch das aufgefallen, dass Gott sagt, nicht wegen euch greife ich ein. Habt ihr das gehört? Das klingt ziemlich hart, ja, wie bin ich nichts wert? Ich dachte, Gott liebt mich, macht das nicht um meinetwillen. Wisst ihr, das ist was sehr Erleichterndes, weil wisst ihr, wenn ich mein Leben anschaue, dann manchmal finde ich nichts an mir, wo ich sagen könnte, na, das und deswegen kann Gott schon mal eingreifen in meinem Leben. Wisst ihr? Und es ist befreiend, dass Gott sagt, ich stelle mich zu meinem Volk, ich stelle mich zu euch, einfach deswegen, weil die Leute wissen, dass ihr gläubige Menschen seid, dass ihr an mich glaubt und ihr mein Volk seid. Und ich, sagt Gott, kann nicht zulassen, wenn durch Dinge, die unter euch passieren oder nicht passieren, mein Name ins Gerede kommt. Für mich ist das sehr erleichternd. Ist auch ehrfurchtserregend, es macht mir auch eine Gänsehaut. Aber es ist erleichternd. Und ich glaube, das ist das Erste, was er machen will. Reines Wasser auf uns springen, damit Schmutz weggewaschen wird. Und im 1. Johannes steht, wer sagt, er ist ohne Sünde, der ist ein Lügner. Also ich kann es von mir nicht sagen. Und ich glaube, das brauchen wir, dass Gott uns reinwischt. Ja, er hat uns reingewaschen am Kreuz, ja. Wir stehen fehlerlos vor ihm da, ja. Aber sind wir ehrlich? Und er will, hat er, und es schwächt es nicht ab, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und dann, was er machen will, ist, er will Dinge wieder zurechtrücken, die Knochen, an ihren Platz bringen, Ordnung bringen. Seine Ordnung. Jetzt, ich bin Physiotherapeut, ich kenne mich mit Skeletten aus. Deswegen ist mir das auch nah. Ja, es ist wichtig, dass jeder Knochen an seinem Platz ist. Wenn es nicht so ist, das ist schlecht. Ganz schlecht halt. Wirklich schlecht. Ja, das tut auch weh, ja. Genau. Und er sagt, er will Fleisch wachsen lassen und Sehnen und Haut. Er will Substanz geben. Und am Schluss Leben da reinbringen. Sein Leben. Okay? Und das ist abstrakt erstmal und jeder setzt da ein, wo er ist, ne? Jeder setzt ein, wo er ist. Jeder, glaube ich, fühlt sich, wenn wir mit einem offenen und aufrichtigen Herzen gekommen sind, spricht es jeden an. Und wisst ihr, habt keine Angst davor, dass euch was trifft oder bedrückt. Wisst ihr, die Bibel sagt, die Bedrückung, die manchmal vom Herrn kommt, die führt zu einer niemals zu bereuenden Buße. Also das bedeutet, die führt dazu halt, dass ich meinen Weg ändere halt und das werde ich niemals bereuen. Also habt keine Angst davor. Außer ihr habt Angst davor, dass sich was ändert. Aber auch die kann euch der Herr nehmen. Muss er bei mir auch oft machen. Okay? Gut. Ihr Lieben, ich möchte eine Geschichte mit euch lesen heute, die meisten wahrscheinlich kennen. Ganz bekannte Geschichte, die Frau am Jakobsbrunnen, kennt ihr die Geschichte? Ein Gespräch mit einer Samariterin, die Überschriften stehen ja nicht im Urtext, ne? Deswegen sind wir da völlig frei. Und manches darüber habt ihr vielleicht schon gehört, manches nicht, aber das hat mit euch zu tun. Das hat mit euch zu tun. Schlag nicht auf. Normalerweise bin ich immer sehr froh und sehr dankbar, wenn Leute mitlesen und ihre Bibeln mitbringen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es lenkt nur ab. Weil wir haben unterschiedliche Übersetzungen alle und dann, ja, wie steht es bei mir und wie steht es da? Lest es nochmal nach. So, die Übersetzungen nehmen sich nicht viel. So, und der Heilige Geist ist souverän. Elberfelder Übersetzung, wer die kennt, ganz normale Bibel. Genau. Und ich lese die Geschichte einfach mal vor. Und dann sprechen wir drüber, gehen wir Stück für Stück durch. Okay? Und ich möchte euch bitten, seid ihr, okay? Findet euch, habt Mut, habt Erwartung. Gott will was machen, heute Abend, in deinem Herzen, in meinem Herzen. Als nun der Herr erkannte, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger mache und taufe als Johannes, obgleich Jesus selbst nicht taufte, sondern seine Jünger, verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samaria ziehen. Er kommt nun in eine Stadt Samarias, genannt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort eine Quelle Jakobs. Jesus nun, ermüdet von der Reise, setzte sich ohne weiteres an die Quelle nieder. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria, Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. Die samaritische Frau spricht nun zu ihm, wie bittest du mich, der du ein Jude bist, von mir zu trinken? Ich bin eine samaritische Frau. Denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes kennen würdest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihm gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Die Frau spricht zu ihm, Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab. Und er selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, die ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Und er spricht zu ihr, geh und ruf deinen Mann und komm hierher. Die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann, denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du wahr geredet. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, du bist ein Prophet. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem dem Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt da, da die wahren Anbeter den Vater im Geist und in Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche Anbeter, sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn jener kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin es, der mit dir redet. Und darüber kamen seine Jünger und wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Dennoch sagte niemand, was suchst du oder was redest du mit ihr? Die Frau nun ließ ihren Wasserkrug stehen und ging weg in die Stadt und sagte zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Dieser ist doch nicht etwa der Christus. Und sie ging zu der Stadt hinaus und kam zu ihm. Soweit Gottes Wort. Ich liebe diese Geschichte, weil sie so viel sagt über uns. Und ich möchte einfach diese Geschichte ausmalen. Nicht mit meinen Assoziationen, sondern ein bisschen tiefer gehen, was so zwischen den Zeilen und in den einzelnen Sachen versteckt ist. Erstmal steht da, dass Jesus wegging und durch Samarien gehen musste. Was ist Samaria? Also, du kannst mir das wahrscheinlich besser sagen, aber also verbessere mich, wenn ich falsch liege. Die Samariter, die waren nicht geschätzt bei den Juden damals. Aus einem ganz bestimmten Grund, weil das ein Teil eigentlich, ursprünglich ein Teil vom jüdischen Volk war, was aber in einem Kompromiss gelebt hat, weil sie Gottes Gebot übertreten hatten und sich vermischt haben mit heidnischen Völkern. Und in Gottes Gebot, in den Büchern Moses steht, du sollst dich nicht vermischen, also das heißt, ihr sollt unter euch bleiben. aus anderen Gründen. Und deswegen haben die Juden gesagt, hey, das ist ein unreines Volk, weil die haben sich vermischt, die leben in einem Kompromiss und übertreten Gottes Gebot und damit wollen wir nichts zu tun haben. Und deswegen hatten die keinen Umgang mit den Samaritern. Und Jesus, der Jude war, ne? Und der nie irgendein Gebot verletzt hat, er zieht durch Samarien. Ihr Lieben, Jesus scheut sich nicht davor, durch das Land deiner Kompromisse zu ziehen, um dir zu begegnen. Jesus hat nicht Angst, sich unrein zu machen, dir zu begegnen. Jesus hat keine Angst vor Sünde. Hat er nicht. Jesus begegnet dir da, wo du bist. Und er hat keine Angst davor, irgendwie religiös und fromm und so. Versteht ihr? Und er war müde von der Reise und er setzte sich an die Quelle. Wisst ihr, Jesus war Mensch. Ich finde es so schön, dieser kleine Satz. Und er war müde von der Reise und so setzte er sich an die Quelle. Jesus war müde. Jesus kennt deine Müdigkeit. Jesus weiß, was es heißt, müde zu sein. Jesus weiß, was es heißt, halt unterwegs zu sein und schwach geworden zu sein. Und ne? Jesus weiß. Er war Mensch. Er versteht dich. Nicht, weil er Gott ist, sondern weil er es erlebt hat. Er hat erlebt, was es heißt, Mensch zu sein, ein Leben zu führen. Ein Leben zu führen wie du. Und das ist was sehr Schönes für mich, das zu wissen. Jesus war ganz normal, so wie du und ich, Mensch. Und er wurde müde. Wir sehen ihn oft zu. Und er setzt sich an die Quelle. Und es war um die sechste Stunde. Die sechste Stunde ist Mittag, 11 oder 12 Uhr Mittag. Ja? Jetzt versetzt euch rein, wo die waren. Wo waren die? Samaria, Israel, das ist ne, der Mittlere Osten. Was für eine Temperatur ist um 11 oder 12 Uhr Mittag im Mittleren Osten? 12 Grad und bewölkt?
Ganz sicher.
Ganz sicher. Wahrscheinlich so um die 42. Wie viele Menschen gehen mittags bei 42 Grad Wasser schöpfen? Niemand. Warte mal, in Spanien? Wie viel ist um 12 Uhr mittags auf der Straße los in Spanien? Nada, niente. Nichts. Warum? Weil da ist Siesta. Da geht niemand an einen Brunnen, um Wasser zu schöpfen. Niemand macht es. Niemand macht es. Aber eine Frau kommt, um Wasser zu schöpfen. Warum? Warum kommt sie mittags, um Wasser zu schöpfen? Jeder schöpft Wasser morgens für den Tag und abends für die Nacht und für den nächsten. Wisst ihr? Warum kommt sie? Vielleicht, das ist meine Mutmaßung, aber es geht aus dem Text hervor und später, um niemand zu begegnen, weil sie weiß, dass da niemand da sein wird. Weil das halt einfach niemand macht. Ja? Kennt ihr das? Das ist kein theologisches Seminar heute. Ich mache euch den Text auf und ich zeige euch uns da drin. Kennt ihr das? Sachen sind verborgen. Schön, soll keiner sehen. Mich soll keiner sehen. Mich soll keiner sehen und, ne, und ich will auch nicht angesprochen werden auf die Sachen und es ist mir unangenehm und wisst ihr. Und dafür nehme ich lieber in Kauf, um 12 Uhr mittags bei 42 Grad Wasser schöpfen zu gehen, halt, was totaler Irrsinn ist, halt. Wisst ihr, Wasser ist schwer halt und du gehst nicht für 2 Liter, also verstehst du, 15, 20 Kilo in so einem Tonkrug, der wiegt auch noch halt, stellt euch vor, nicht mit dem Fahrrad, zu Fuß, heiß, kennt ihr das, dass das Leben schwer geworden ist, weil, ne, weil mich niemand sehen soll? Genau. Die Frau hat Glück, weil sie begegnet Jesus. Da kommt eine Frau aus Samaria, Wasser zu schöpfen, und Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken. Klar, Jesus hatte vielleicht Durst. Ne? Wenn er müde war, war er bestimmt auch vielleicht mal durstig. Die samaritische Frau spricht zu ihm, ist ganz schön frech, finde ich: Wie bittest du, der du ein Jude bist? Könnt ihr den Spott hören? Ach ja, jetzt auf einmal. Ist das so? Wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken? Denn ich bin eine samaritische Frau, denn die Juden verkehren nicht mit Samaritern. So wie, du bist ein Jude und lässt dich herab, du willst von mir zu trinken? Jesus wischt es einfach weg und er sagt: Wenn du wüsstest, wer mit dir spricht, wenn du wüsstest, wer ich bin, und wenn du wüsstest, die Gabe Gottes kennen würdest, kenntest sogar, also wenn du wissen würdest, wer ich bin und was Gott dir geben kann, die Gabe Gottes kennen würdest, wenn du wüsstest, was Gott dir geben kann, dann hättest du mich gefragt und ich hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Die Frau antwortet, die Frau spricht zu ihm: Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der den Brunnen gab und er selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh. Die Frau versteht, dass Jesus wahrscheinlich von was anderem redet. Also, ne, also ganz blöd war sie wahrscheinlich nicht. Aber wisst ihr, was die Frage... Nee, ganz hat sie es nicht verstanden. Natürlich nicht. Du hast recht. Aber wisst ihr, sie hat gespürt, hier geht es um Wasser. Aber was kommt sofort aus ihr raus? Wie soll das gehen? Wer bist du denn? Du hast doch kein Schöpfgefäß. Sie sieht die Umstände. Du hast keinen Eimer, du hast kein Seil. Wie willst du schöpfen? Und der Brunnen ist tief. Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob. Der hat uns den Brunnen gegeben und alle haben daraus getrunken. Es war doch schon immer so. Was soll sich jetzt ändern? Was aus der Frau rauskommt, ist, was soll sich ändern halt? Was soll sich denn ändern halt? Ja, weißt du, bist vielleicht hier im Jugendkreis, du gehst in die Jugendstunde und was auch immer. Und ja, gebetet habe ich schon 10.000 Mal und so. Was soll sich ändern? Ja, Jesus ist da, habe ich schon 100 Mal gehört. Ja, Jesus ist da, klar ist er da und so, ist immer da, ist immer da, ist immer da. Aber weißt du, mit was ich mich beschäftige, ist mein alltägliches Leben. Und da ist irgendwie Jesus nicht, da kann ich ihn nicht finden und da hat kein Schöpfgefäß und mein Brunnen ist tief, mein Mangel ist tief, meine Seele ist tief. Und es war doch schon immer so. Und ich kenne so viele Christen, denen geht es ganz genauso. Ne? Bist du größer als unser Vater Jakob? Bist du größer als so, wie es schon immer war? Bist du größer als, wie es mir schon immer ging? Das fragt die Frau. Könnt ihr sehen? Die Frau sagt, was soll sich ändern? Woher? Woher? Die Umstände. Jesus antwortet und sprach zu ihr: Jeden, der dieses Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, dem wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben wird. Jesus sagt, du mühst dich ab, du schaust dem Natürlichen, du versuchst deinen Mangel zu stillen, du versuchst das und das und das und das, aber schau, du wirst jeden Tag hierher kommen und deine Mühsal wird nie ein Ende haben. Wenn du das Wasser trinkst, es wird nie aufhören. Es wird nie aufhören. Aber das Wasser, das ich dir geben werde, das wird selbst zu einer Quelle und du musst nicht mehr schöpfen müssen und du wirst auch nicht mehr durstig sein. Die Frau spricht zu ihrem Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Das erste Mal, wo sie weich wird. Das erste Mal, sie begegnet Jesus und sie ist eigentlich stolz ohne Ende. Stolz ohne Ende. Es geht bei der ersten Begegnung los. Sie ist stolz ohne Ende. Sie sagt, ja, wie du als Jude und so. Und dann, ja, wie soll das zugehen? Sie ist stolz ohne Ende. Sie ist verletzt auch, ja, aber sie ist stolz. Sie ist total stolz. Und Jesus macht ihr ein Angebot. Und da, wo es bröckelt, was sie sagt, ist, ja, dann mach das. Dann gib mir dieses Wasser. Alles, was ich sehen kann, nur das bisschen, was ich sehen kann und verstehen kann, ist, ja, ich habe Durst und ich will nicht mehr hierher kommen, um zu schöpfen. Ich will mich nicht dieser, versteht ihr? Ich will nicht das Opfer meiner Kompromisse sein. Ich will nicht in der Mittagshitze kommen müssen, um zu schöpfen. Ja, es geht mir auf die Nerven. Ja, okay. Sie lässt die Masken ein Stück fallen. Ja? Ein bisschen. Und sagt, okay. Ja, will ich. So viel. Aber wisst ihr, es reicht Jesus nicht. I'm afraid so. Jesus sagt, geh und hol deinen Mann und bring ihn hierher. Autsch. Autsch. Jesus wusste ganz genau, was los ist. Es war das Samariterproblem. Jesus wusste genau, was los war. Aber er sagt, geh und bring deinen Mann. Wisst ihr, was schön ist? Weil wir hören ja später, also zwei Verse weiter, sagt er ja auf den Kopf zu, halt, ne, was los war. Aber wisst ihr, genauso wie bei dem Blinden vor Jericho, sagt er nicht, also pass mal auf halt, bevor ich dir lebendiges Wasser gebe halt, ja, musst du mal eins wissen halt. Du lebst in Ehebruch, in Unreinheit, das bedeutet Sex außerhalb oder vor der Ehe halt und das geht nicht klar und du bist schlecht. Boom. Nee. Aber er legt den Finger drauf. Er sagt, geh und bring deinen Mann. Wisst ihr, Jesus ist nicht daran interessiert, uns bloßzustellen. Er reißt uns nicht die Klamotten vom Leib. Weil Liebe zwingt nicht. Aber ohne die Wahrheit, dass die auf den Tisch kommt, ist nicht. Wann hast du dich bekehrt? Wie war das am Anfang? Bist du christlich aufgewachsen und bei dir gab es da nicht eine Situation? Also ich weiß, wann das bei mir war. Und ich weiß, dass ich nackt war. Geistlich. Seelisch. Und die Frau sagt, ich habe keinen Mann. Und wisst ihr, Jesus, da hat er sie. Das kann man nur zwischen den Zeilen lesen. Da hat er sie. Er sagt, ich habe keinen Mann. Sie breitet es nicht aus, aber ich kann mir von meinem inneren Auge, das ist eine Assoziation jetzt von mir, ich gebe es zu, aber ich male mir Dinge gern aus. Ich kann sehen, wie sie den Kopf senkt und sagt, ich habe keinen Mann. Habe ich nicht. Und Jesus sagt, er macht es ja einfach. Er sagt, stimmt, weiß ich. 5 hattest du. Und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Aber du hast die Wahrheit gesagt. Zumindest ein Teil davon. Das ist unangenehm, oder? Wisst ihr, weil später aus der Geschichte, deswegen kommt sie mittags in der Hitze. Die Frau war eine Schlampe. Entschuldigung, den Ausdruck. sind ja im Haus des Herrn, ne? Da darf man sowas nicht sagen. Aber die Wahrheit bleibt die Wahrheit. Die Frau war eine Schlampe. Sorry. Wisst ihr, ich lebe nicht in Ehebruch. Und ich lebe auch nicht in Sex vor der Ehe oder außerhalb. Ist auch schwierig, wenn man nicht verheiratet ist. Aber ich bin auch eine Schlampe. Einfach in anderen Bereichen. Und wenn das Thema Sexualität nicht dein Thema ist heute, wo ist dein Kompromiss? Wo ist dein Aua? Versteht ihr? Und wisst ihr, in diesem Moment nimmt die Geschichte, dreht sich die Geschichte. Wir lesen sie jetzt fertig dann oder weiter. Sie dreht sich komplett. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr mal eine Aussprache hattet mit jemand. Und es tut echt weh, halt einfach ehrlich zu sein. Aber kennt ihr das Gefühl danach? Es ist wie sterben. Aber dann? Tonnen. Tonnen, die fallen. Das kennt jeder. Man hat seine Eltern angelogen und beichtet sie nicht. Zumindest da kennt es jeder. Aber ich glaube auch weiter, ihr seid ja schon älter. Ne? Und wisst ihr, das ist so schön. Da endet die Beichte. Da endet's. Er sagt es ja ganz klar, es liegt auf dem Tisch. Und da ist vorbei. Jesus ist nicht daran interessiert und sagt, ah ja, und wie war das genau da und genau da und genau da und bohrt er drin rum? Nein, nein. Aber die Wahrheit muss auf den Tisch. Geht nichts anderes. Und auf einmal sagt die Frau, oh, ich sehe, du bist ein Prophet. Wo ist die Scham von der Frau? Die rumdruckst, versteht ihr? Auf einmal sagt sie, ich sehe, du bist ein Prophet, das interessiert sie überhaupt nicht halt. Also weißt du, wenn mir das jemand sagen würde, so, weißt du, I know what you did last summer. Oder ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Ja? Kennt ihr den furchtbaren Film? Ich habe ihn nach der Hälfte ausgemacht. Gesundheit, schön bist schon. Er bohrt nicht drin rum halt. Und wo ist die Scham von der Frau? Ich meine, versteht ihr? Es kommt auf den Tisch, was mit dieser Frau ist halt, und die Scham ist weg. Auf einmal sagt sie, hey, du bist ein Prophet. Wisst ihr, was ich meine? Wenn mir sowas jemand sagen würde, nicht über die prophetische Gabe meines Gegenübers nachdenken, sondern ich würde das Gefühl haben, wo verstecke ich mich halt und wie komme ich aus dieser Begegnung schnellstmöglich wieder raus halt. Wo ist die Scham von dieser Frau verschwunden im liebevollen Blick von Jesus? Jesus hat so eine Art an sich, dass wenn du aufrichtig bist zu ihm und ehrlich, er dich nie verdammt. Nie. Weil es ist das Einzige, was er will. Aufrichtigkeit. Er weiß es ja sowieso schon. Ja. Und dann geht eine, könnte man fast sagen, eine theologische Diskussion los. Er sagt, ich sehe, du bist ein Prophet und unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet, aber du bist von den Juden und die sagen, wir müssen in Jerusalem an. Auf einmal geht es um Gott halt. Ging es nicht, die ganze Zeit ging es nicht um Gott. Sie weiß auch noch nicht, dass Jesus der Messias ist. Wisst ihr, was ich meine? Weiß sie nicht. Sagte er erst später. Ob sie es dann versteht, ist die andere Frage. Aber auf einmal geht es um Gott. Warum? Weil wenn die Dinge auf den Tisch kommen, ist die Tür offen, Gott zu begegnen. Und auf einmal geht es wieder auf. Auf einmal sind die Gedanken wieder offen für Gott. Wisst ihr? Sünde trennt. Kennt ihr das? Lange gehört und so. Sünde trennt. Das Kreuz hat es nicht aufgehoben, dass Sünde trennt. Das Kreuz hat den Graben geschlossen. Aber Sünde trennt nach wie vor. Gott ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Sünde trennt, Sünde tötet. Sünde zerstört. Jede Art von Sünde. Das Kreuz hat die Sünde nicht besser gemacht. Das Kreuz hat die Sünde überwunden. Das Kreuz hat die Auswirkung der Sünde für den, der bekennt und aufrichtig ist, weggenommen. Bedeckt. Sie ist bestraft worden. Versteht ihr den Unterschied? Aber Sünde trennt. Nach wie vor. Und wenn die Dinge auf dem Tisch sind, auf einmal geht es wieder um Gott. Auf einmal ist er wieder da. Und er sagt, ja, hey, du bist ein Prophet. Und wie ist es mit Gott? Sie macht sich auf einmal Gedanken. Keine Scham über nichts. Das Alte ist sofort vergangen. Versteht ihr? Es ist sofort vergessen halt. Also sofort, kein Rumrühren, nichts. Sofort vergessen, sofort weg. Und auf einmal ist der Blick wo ganz anders. Das ist das, was Aufrichtigkeit macht Gott gegenüber. Er nimmt es weg, er sprengt reines Wasser drauf und zack, bist du woanders. Kennt das jemand? Also mir muss die Gott oft vergeben und es muss er immer noch und er muss es jeden Tag. Und Jesus lässt sich sogar darauf ein. Also eigentlich bügelt er diese samaritische Frau nicht so ab wie der Nikodemus. Kennt ihr Nikodemus? So. Zu Nikodemus sagt er, du hast keine Ahnung. Sagt er eigentlich zu der Frau auch. Aber irgendwie ist es anders. Ich finde es, irgendwie ist es liebevoller. Also ich bin lieber in der Rolle von der Frau als in der Rolle von Nikodemus. Aber das ist nur am Rande, Klammer zu. Er sagt, ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das heißt aus den Juden. Es kommt aber die Stunde, Jesus geht drauf ein, aber dann kommt er zum Thema zurück und sagt der Frau was. Er sagt, es ist interessant, dass wir darüber reden, aber weiß, wovon du sprichst. Und das weißt du nicht. Du betest und du betest an, aber kennst du Gott? Weißt du, wen du anbetest? Weißt du, zu wem du betest? Nee, das weißt du nicht. Aber wir wissen es. Und dann sagt sie, aber weißt du, diese Fragen, ob hier oder auf dem Berg oder in Jerusalem, das spielt keine Rolle, weil er sagt, denn es kommt die Stunde und ist jetzt. Es kommt die Stunde und ist jetzt. Das ist wichtig, es kommt die Stunde und ist jetzt, aber ich glaube, ich lasse es aus, sonst wird es zu lang. Es kommt die Stunde und ist jetzt, da wahre Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und in Wahrheit anbeten. Er sagt, es spielt keine Rolle in Jerusalem oder auf dem Berg. Und er sagt, weder hier noch dort, sondern der einzige Ort, wo du anbeten kannst, ist in der Wahrheit. Ist in der Wahrheit. Ist in der Wahrheit. Und wisst ihr? Merkt ihr, wie er Bezug nimmt auf ihre Unterhaltung? Er spricht die Situation mit ihrer Situation nicht mehr an, aber er sagt, wenn du Gott anbeten willst, dann aufrichtig. Dann so, wie du bist. Nicht in frommen Floskeln, nicht in theologischen Diskussionen. Gott kennt auch die Bibel. Du brauchst ihm nichts erzählen. Er ist der Urheber. Ja? Es gibt gute Gründe, Gottes Wort im Gebet zu benutzen, das will ich aber, das ist ein komplett anderes Thema. Das ist Basics jetzt. Er sagt, die Gott anbeten wollen, müssen aufrichtig vor ihm sein. Alles andere hat überhaupt keinen Zweck. Alles andere ist kalter Kaffee. Und im Geist. Ich kann da auch nicht tief reingehen. Aber nur so viel. Da drin. Mit und in deinem Herzen. Es ist viel tiefer, was da steht. Aber das reicht für heute. Mit deinem ganzen Herzen. Und auf einer Ebene mit ihm. Denn Gott ist Geist und so. Und er sagt, Frau, das ist mir wichtig, dass du verstehst, dass Gott weiß und du kannst dich nicht verstecken. Und solange du was versteckst, kannst du keine Gemeinschaft mit ihm haben. Unmöglich. Es wird immer was dazwischen stehen. In der Wahrheit. Man könnte sagen, in Aufrichtigkeit. Ja. So wie du bist. Und die Geschichte lehrt uns, was dann passiert. Da waren wir. Okay. Die Frau spricht zu ihm. Ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn jener kommt, wird er uns alles verkündigen. Das ist ganz interessant. Die Frau, verstehe ich nicht. Also, auf der einen Seite haut sie jetzt noch das letzte bisschen Bibelwissen raus, das sie hat halt so. Auf der anderen Seite, warum bringt sie das jetzt halt? Also das finde ich interessant irgendwie. Ich glaube, sie checkt es nicht, wir sind uns da einig. Sie checkt es nicht, aber sie spürt. Und wisst ihr, Gott ist im Wirken in dieser Begegnung. Und sie spricht es an und Jesus sagt es ihr und er sagt es nicht vielen. Diese Frau ist eine der wenigen, denen er das so offen sagt hat. Das hat was mit Demut zu tun. Und wisst ihr, das ist genau das, wenn du willst, du manchmal hast du Fragen an Gott, möchtest du was von seinem Herzen erfahren, möchtest du wissen, wie Gott Dinge sieht, Sachen, die vielleicht nicht so direkt und sofort aus Gottes Wort und so klar sind. Möchtest du Anteil haben an seinem Herzen? Möchtest du, dass er dir persönlich Dinge offenbart, fromme Sprache jetzt, aber es trifft es halt, also offenlegt? Möchtest du das? Wisst ihr, das hat Jesus nicht vielen Leuten gesagt, so in der Klarheit. Dann komm in die Position von der Frau. Ohne Scham. Dann komm in die Position, wo du aufrichtig vor Gott bist und Gott wird dir vertrauen. Und sagt, du bist ehrlich zu mir, ich bin ehrlich zu dir. Wie nennt sich das? Liebe, meine Freunde, meine Lieben, Liebe. Und darüber kamen seine Jünger und wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Dennoch sagte niemand, was suchst du und was redest du mit ihr? Klar. Die waren Jünger und die haben genau dieses Samariter-Juden-Ding im Kopf gehabt halt. Also in Jüngern könnt ihr euch immer gut wiederfinden halt so. Ne? Das ist immer echt ermutigend. Also die Jünger sind super ermutigend für mich. Immer. Also weil die hauen immer daneben und das ist voll geil. Also ich finde es voll super. Und genau. Und da merkt man, die waren auch keine Superheroes halt so. Ne? Ganz und gar nicht. Also es waren sie. Aber auf genau dieselbe unvollkommene Weise wie wir. Und das finde ich cool. Und dann noch dazu, ist ja auch ein Fauxpas, ne? Damals, heute natürlich kein Thema mehr, vor allem im Westen nicht, aber geh mal in Irak oder in Iran oder ins Jemen oder irgendwo hin halt. Und dass da alleine ein Mann und eine Frau an den Brunnen und die sprechen, das geht nicht klar. Also ich war mal in Indien. Ich muss schauen, dass ich jetzt nicht zu viel ausflüchte, aber ich war mal in Indien und da habe ich mich einfach mit einer Touristin ganz unverfänglich unterhalten, die halt auch aus Deutschland kam und wir waren da am Strand gesessen und haben miteinander geredet, ordentlich angezogen, mit ganz normalem Abstand, wie das bei uns so ist, und da waren auf einmal lauter Inder, die geschaut haben, weil die gedacht haben, ey, jetzt geht's gleich hier voll los, irgendwie. Lauter Spanner, weil für die war das klar, wenn ein Mann und eine Frau miteinander alleine reden, dann, hey, dann ist gleich halt brennt gleich der Busch halt. Aber niemand, dennoch sagte niemand, was suchst du oder was redest du mit ihr? Wisst ihr, die Jünger haben gespürt, da ist was passiert. Kennt ihr das, wenn ihr wo reingeht und der Heilige Geist ist da und du spürst in der Atmosphäre, hier ist er immer. So war das. Jetzt der schönste Vers für mich in dieser Geschichte. Die Frau nun ließ ihren Wasserkrug stehen, ging weg in die Stadt und sagte zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Dieser ist doch nicht etwa der Christus. Wisst ihr, der Wasserkrug, Wisst ihr, der Wasserkrug ist, dieser Krug ist das Symbol für ihre Scham, für ihre Mühsal, für altes Leben, für das Schöpfen aus der falschen Quelle. Versteht ihr? Es gibt, was mir dazu einfällt, ist immer Jeremia 31, ich zitiere ihn einfach kurz, Jeremia 31 sagt, ein doppeltes Unrecht hat mein Volk begangen, mich, die Quelle lebendigen Wassers haben sie verlassen und sich rissige Zisternen gehauen, die das Wasser nicht halten. Versteht ihr? Der Krug ist das Symbol für ihrem Kompromiss und Leben aus eigener Kraft, aus Unabhängigkeit von Gott, ist das Symbol für die Mühsal, die es immer mit sich bringt, halt irgendwie vor Gott und den Menschen davonzulaufen, sich zu verstecken, die Auswirkung von Sünde zu tragen. Dieser Krug ist das Symbol dafür. Und es steht, und sie ließ den Krug stehen. Und ging in die Stadt. Zu den Menschen, vor denen sie sich versteckt hat. Die sie nicht treffen wollte am Brunnen. Remember? Und sagt, kommt und seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Seht ihr, was eine Begegnung mit Jesus macht? In Aufrichtigkeit? Seht ihr das? Die Scham ist völlig weg und sie hat den völligen Freimut, genau zu den Leuten zu gehen. Nicht, dass sie einfach reingeht und mit gesenktem Haupt, sondern völlig ein offenes Zeugnis und sagt, hey, ihr kennt mich. Ihr wisst, warum wir ein Problem miteinander haben. Ihr wisst halt irgendwie, aber ey, da ist einer, das spielt alles überhaupt keine Rolle mehr, weil da ist einer, der wusste das alles schon vorher, der weiß, wer ich bin, halt, der hat mir das alles gesagt. Das wisst ihr doch auch. Und der wusste es aber nicht, aber er wusste es doch und kommt und seht. Wisst ihr, was ich, spürt ihr die Freude, was mit dieser Frau passiert? Völlig von Scham geplagt, völlig im Eimer. Und sie hat diese Begegnung mit Jesus ganz fein, ganz klein und zack. Sie lässt ihren Krug stehen, sie geht in die Stadt, wird zur Evangelistin, gibt Zeugnis für die Leute und sagt, ey, das kann der Messias sein halt. Es ist alles total egal, was gewesen ist und was war und so. Ihr erinnert euch halt, aber der Mensch, der weiß es und der ist vielleicht der Messias, kommt und seht selber. Und ihr werdet Kraft aus der Höhe empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Warum trefft ihr euch hier? Warum macht ihr dieses... Ich war ja bei diesem Gebetsabend hier. Julia, wie heißt das?
Hoffnung.
Hoffnung. Ja. Warum macht ihr Hoffnung? Warum? Weil es gut ist zu tun? Jesus hat gesagt, die Armen habt ihr alle Zeit bei euch. Und es gibt genug karitative Sachen. Also, wir leben auch nicht in irgendwo, wo viel Armut ist. Also ich muss euch ehrlich sagen, halt so, Hilfe in Afrika, ich überspitze jetzt, ne? Einfach nur, um einen Punkt klar zu kriegen. Wisst ihr, die Leute in Afrika, die brauchen euch ganz sicher dringender. Ein Slum in Neu-Delhi braucht euch ganz sicher dringender, ganz sicher. Das kann ich sagen, ohne... In den Straßen von New York gibt es sicher mehr Leid und Elend halt als hier, ganz sicher, hundertprozentig. Aber es ist gut, dass ihr es macht. Wirklich. Wirklich, weil die Leute euch kennen. Aber versteht ihr? Ohne dieses Zeugnis in euch, ohne dass ihr wisst, für wen ihr das macht und als Zeugnis von wem. Es hat mal jemand gesagt, es ist immer noch gut, wenn man weiß, dass man was tun soll, es schlecht zu machen, als es gar nicht zu tun. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Was ich weiß, ist, dass eine aufrichtige Begegnung mit Jesus dazu führt, dass diese Frau, wisst ihr, Jesus hat ja nicht zu ihr gesagt irgendwie, okay, jetzt sind wir straight, ne? Wir sind klar, ist alles in Ordnung, du weißt jetzt auch, ich habe dir gesagt irgendwie, ich habe dir vergeben, du hast deine Sünden zum Kreuz gebracht irgendwie und ist gut, jetzt aber geh hin und gib Zeugnis. Nee, wisst ihr, wenn es wirklich aufrichtig ist, ey, es passiert automatisch, du kannst nicht schweigen. Du kannst deinen Mund nicht halten. Du kannst deinen Mund nicht halten. Und es ist völlig egal, wie, wisst ihr, kennt ihr das? Kennt ihr das? Habt ihr Freunde oder irgendjemand oder irgendwie und versucht denen von Jesus zu erzählen und es ist irgendwie peinlich und irgendwie komisch und irgendwie und naja, aber diese Leute sollen nicht, weißt du, wie viele Gemeinden gibt es halt, die versuchen so poppig und peppig und irgendwas zu sein, halt irgendwie, ja, dass ja nicht peinlich wird, wisst ihr, was ich meine? Und man versucht alles so anzumalen, dass es genauso wie ist wie in der Welt, dass die Leute sich nicht komisch so, irgendwie alles wie in der Welt plus Gott irgendwie, den versucht man noch so rein zu quetschen und so halt. Wisst ihr, was ist das halt? Das ist ein Witz halt. Das ist ein Witz. Lest mal die Apostelgeschichte. Glaub mir halt, so ist es nicht gelaufen. Und ich will das nicht. Und ich habe in meinem eigenen Leben erlebt halt, dass es um was ganz anderes geht. Es ist super, gute Veranstaltungen zu machen. Es ist nicht die Frage halt. Und Gott hat das Beste verdient halt. Und die Wände vom Tempel waren mit Gold überzogen. Und das war keine Strohhütte, glaubt mir. Das ist nicht die Frage. Versteht ihr? Das ist nicht die Frage. Aber wenn da nicht die Kraft Gottes drin ist, die Leute aus ihrer Scham rausholt und sagt, ey, du kennst mich, du weißt halt, wo ich drin gesteckt war, aber da ist jemand und den musst du sehen. Komm mit in die Gemeinde, weil du musst diesen Jesus treffen. Und woher kommt es? Was löst all das aus? Einfach nur Aufrichtigkeit. Einfach nur Aufrichtigkeit. Einfach nur Aufrichtigkeit. Sonst gar nichts. Der Rest ist in den Augen von Jesus. Wann hast du sie das letzte Mal gesehen? Oder gehst du mittags zum Brunnen, um ihn nicht zu treffen? Jesus wartet mittags an deinem Brunnen. Und du kannst auch nicht davonlaufen. Gott sei Dank nicht. Ihr Lieben, merkt ihr was? Merkt ihr was? Worum geht dieses Buch? Worum geht dieses Buch? Worum geht's in diesem Buch? Ja, um Jesus, ja, um Gott, ja, um die Menschen. Aber worum geht's in diesem Buch? Von der ersten bis zur letzten Seite. Bekehrung. Es geht in diesem Buch um Bekehrung. Von der ersten bis zur letzten Seite. Es fängt an mit dem Ruf Gottes auf der zweiten Seite, ich gebe es zu. Mensch, wo bist du? Und erinnert ihr euch? Wenn Gott eine Frage stellt, dann nicht, weil er Informationen braucht, sondern wegen uns. Bis zur letzten Seite. Der sagt, wer unrein ist, der soll weiter und da wird es dann schärfer. Aber wisst ihr, im Moment, der Löwe kommt, aber im Moment ist das Lamm. Im Moment ist Gnade halt, im Moment ist Gut halt. Aber wisst ihr, wenn du in deinem Herzen Gott nicht begegnest und es alles so trocken hat, dann werd echt vor ihm halt. Er weiß und er kennt dich. Trau dich. Lern von der Frau. Und wenn du ein Zeuge sein willst, wirklich für Jesus, ohne so diese ganze Anstrengung und dieses ganze Rauspressen halt irgendwie und es kommt doch nichts dabei raus, dann mach dasselbe. Werd echt vor ihm. Und ich komme zurück zum Hesekiel, weil das die größere Sicht auch auf eure Jugendkreissituation ist. Was hat er dieser Frau gegeben? Ein fleischernes Herz. Ein Herz, das wieder lebendig ist. Kein steinernes. Merkt ihr? Das ist genau die Geschichte. Das ist genau die Geschichte. Die Frau hat ein steinernes Herz. Ein steinernes Herz halt. Zuerst zynisch, dann ungläubig, rebellisch. Steine. Aus Stein. Und es weich geworden. Und dann, was hat er gemacht? Er hat reines Wasser auf sie gesprengt. Er hat sie reingewaschen. Wodurch passiert es? Durch Aufrichtigkeit. Ja. Genau. Und das ist die Basis, ihr Lieben, das ist die Basis. Es gibt keinen Weg drumherum. Und ich habe dich gefragt am Anfang, was ist es, was Jesus für dich tun soll? Traust du dich? Und für einen Jugendkreis, dann geht es ja weiter. Wisst ihr, weil das ist jedem seine Verantwortung. Das macht jeder mit ihm aus. Und manchmal ist es gut, halt gemeinsam das zu machen. Und weißt du, wir haben es einfach gut, weil das ein bisschen ist wie Sterben halt so. Und einfach sich mal jemand zu nehmen und zu sagen, pass mal auf, ich bekenne dir jetzt was. Das ist wirklich schrecklich für mich. Und es ist wirklich furchtbar halt. Und es ist wie Sterben halt so. Aber das ist gut. Leute, das ist so gut halt. Glaub mir, das ist das Beste halt. Es ist das Allerbeste. Es ist wie eine kalte Dusche halt. Und ich bin, weiß Gott, kein Kaltduscher halt. Ich bin voll der Warmduscher. Und es muss immer kuschelig sein. Es muss immer kuschelig sein. Aber wisst ihr, ich habe mir das angewöhnt, kalt zu duschen. Und mit dem Bekennen ist es genauso. Ich habe mir es angewöhnt, kalt zu duschen. Wisst ihr warum? Nicht, weil das Kaltduschen in dem Moment so toll ist. Oder ich irgendwie masochistisch veranlagt wäre, sondern weil ich weiß, wie es sich danach anfühlt. Super. Erstens ist es ein wärmer, als wenn man warm geduscht hätte danach. Und zweitens ist man total befreit. Und deswegen passt das Beispiel. Okay. Und dann gibt es aber trotzdem noch, also ist klar geworden, der Punkt, oder? Und dann gibt es aber noch den anderen Punkt halt so. Für euch als Gesamtes. Das ist jeder Einzelne. Oder zu zweit. Das ist jeder Einzelne. Und ich bin der festen Überzeugung, dass euer Gesamtes immer ein Ausdruck ist von der Gesamtheit jedes Einzelnen. Ja, richtig? Okay. Aber trotzdem habt ihr ja wahrscheinlich, die ich nicht kenne, weil die Julia, wie gesagt, mir nichts erzählt hat, aber halt Strukturen oder es läuft halt immer auf eine bestimmte Weise oder irgendwie, ja. Und das kann dann trotzdem wie so ein Gerippefeld sein. Könnt ihr euch erinnern, seid ihr noch beim Hesekiel oder? Ja, und der Herr führte mich und da war eine Ebene und da waren lauter Totengebeine, ja. Und er sagte, kann das lebendig wieder werden? Also können wir wieder, ne, kann das wieder lebendig werden? Und der Hesekiel sagt, das Herr, das weißt du allein. Und der Herr sagt, ja, weissage und sagt, hört Gottes Wort. Und dann weissagt er, hört Gottes Wort. Und was passiert darauf, dass er sagt, hört Gottes Wort? Alles kommt in seine Ordnung. Alles rutscht zusammen. Alles kommt an seinen Platz. Alles rutscht zusammen. Hört Gottes Wort. Ich bete, dass es heute durch seine Gnade ein leuchtendes Beispiel ist, dass Gottes Wort nicht irgendwo ist und verstaubt, sondern was mit uns zu tun hat. Und dass es Leben hat. Es kommt alles in seine Ordnung. Alles rutscht an seinen Platz. Und es gibt Substanz. Ne? Das Wort Gottes ist Samen für den, der sät und Brot dem Essenden, steht im Jesaja 55. Das heißt, Gottes Wort ist das, was du aussäen kannst in deinem Freundeskreis, wo du drüber reden kannst, aber es ist auch für dich, es stärkt dich. Und du bist, was du isst. Kennst du das? Du bist, was du isst. Du wirst, was du isst. Wirklich. Also, das ist wirklich, geht nicht zu mir damit. Klammer zu. Das ist so. Du bist, was du isst. Also du musst es ganz plastisch vorstellen. Du isst was, es geht in deinen Magen und es baut sich um in deine Zellen. Und das ist die Wahrheit. Rein physiologisch. Also ich habe das gelernt. Ich habe das in der Ausbildung gemacht. Ich musste das alles lernen. Und das ist tatsächlich so. Das heißt, das Käsewägler, was du isst, dazu wirst du. Und wisst ihr, Gott hat, nochmal ein anderes Thema, aber Gott hat im Natürlichen überall Bilder gegeben für das, wie es im Geistlichen ist. Überall, überall, überall. Alles spiegelt sich in allem. Ja, ist ein bisschen arg abgehoben. Alles spiegelt sich in allem. Aber wisst ihr, du kannst, ja. Du bist, was du isst. Und wisst ihr, wenn Gott sagt zum Propheten, sprecht zu den Gebeinen, hört Gottes Wort. Und daraufhin kommt alles in seine Ordnung. Ja, Gottes Wort bringt Ordnung, weil es sind seine Ordnungen. In Psalm 1 steht, das ist eure Hausaufgabe, Psalm 1 zu lesen, und zwar langsam. Leicht zu merken, ne? Psalm 1. Ist, wer nachsinnt über deine Ordnungen bei Tag und bei Nacht und was im Hebräischen da steht, Ordnungen oder Gebot, je nach Übersetzung, da steht Torah. Damit ist Gottes Wort gemeint. Und er sagt, hört Gottes Wort, es kommt alles in seine Ordnungen, weil Gottes Wort seine Ordnungen sind. Und was passiert? Sehnen und Fleisch und Haut wachsen. Und es gibt Substanz. Es ist kein Gerippe mehr. Da ist Substanz. Da ist Substanz. Du wirst, was hier drin steht. Du wirst, was hier drin steht. Wenn Jesus reingeht, kommt Jesus raus. Du wirst, was hier drin steht. Denn wie der Regen und der Schnee, wir waren bei Jesaja 55, ne? Der vom Himmel fällt und kehrt nicht dorthin zurück, ohne auszuführen, was ihm wohlgefällt und das, wozu er es gesandt hat. Jesaja 55. Auch gute Stelle. Alles gut. Hört Gottes Wort, wenn ihr wollt, dass euer Jugendkreis wieder lebendig wird. Das Erste, hört Gottes Wort, dann kriegt Substanz und es kommt in seine Ordnung. Erster Punkt. Zweiter Punkt steht da, ich lese jetzt nicht mehr vor. Zweiter Punkt ist, es kam alles in seine Ordnung, steht da. Sehnen, Haut und Fleisch wuchsen darüber, aber es war noch nicht lebendig. Zweiter Auftrag an den Propheten. Weissage zum Odem. Hier steht Lebensgeist. Das ist echt nett gemeint und ist auch gut übersetzt halt, aber im Hebräischen steht Ruach. Und Ruach ist der Atem. Oder der Wind. Es gibt viele Übersetzungen. Ist nicht ganz super straight, aber genau. Ist dasselbe Wort, das steht, als Gott den Menschen schuf und in ihn das Leben hineingehaucht hat. Und er sagt, komm von allen vier Windrichtungen und hauch sie ihm ein. Hört Gottes Wort. Aber wisst ihr, ich kenn meine Bibel relativ gut. Aber weißt du, du kannst alles wissen. Alles. Du kannst eine Nadel reinstecken und so gut die Bibel kennen, dass du weißt, jeden Buchstaben, den es durchbohrt hat. Und du lebst trotzdem. Jesus sagt das explizit. Er sagt, ihr durchforscht die Schriften und ihr meint in ihnen das ewige Leben zu haben. Und ihr tut recht daran, denn sie sind es, die von mir zeugen. Aber ihr kommt nicht zu mir, um es zu empfangen. Mit einer Fußnote, was ist das ewige Leben? Denn das, Johannes 17, denn das ist das ewige Leben, dass sie dich erkennen, Vater. Dich kennen. Und den du gesandt hast, Jesus Christus. So schön, Jesus in Demut halt. Er sagt nicht mich, er sagt den du gesandt hast. Er redet in sich, von sich in der dritten Person halt. Das begeistert mich. Was ist das ewige Leben? Gott zu kennen. Nicht, wenn du stirbst, dass deine Uhr weiterläuft, Die Ewigkeit ist nicht eine tickende Uhr, die niemals aufhört zu ticken. Weißt du, tick-tack, 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 Ewigkeit ist so. Ich habe mal gehört, die Ewigkeit ist so, dass wenn ein Berg aus Diamant ist, also der Mount Everest ist aus einem Diamant halt, und alle 1000 Jahre kommt ein Vogel vorbei, wetzt seinen Schnabel dran, und die Ewigkeit ist dann vorbei halt, wenn dieser Berg runtergewetzt ist. Ist toll, also weil das halt wirklich ewig ist. Wisst ihr, was ich meine? Aber es ist falsch. Es ist falsch. Wisst ihr warum? Weil Ewigkeit ist keine Zeitangabe. Ewigkeit hat mit Zeit überhaupt nichts zu tun. Es ist jetzt hoch, Entschuldigung. Darum geht es nicht. Wir wollten ja heute beim Herzen bleiben. Jesus sagt, das ewige Leben ist, ihn zu kennen. Zu kennen. Zu kennen. Und auch da kann ich ins Griechische gehen und sagen, was dieses Erkennen heißt. Na, ich bring's noch. Es steht Ginosko da, und Erkennen bedeutet in dem Zusammenhang, das Wort wird benutzt für zum Beispiel Josef und Maria. Er sagt, und er erkannte seine Frau nicht. Er erkannte seine Frau nicht. Es ist für die tiefste Gemeinschaft, die zwei Menschen miteinander haben können, wird es gebraucht hat. Und er sagt, das ist das ewige Leben hat. Die intime Gemeinschaft von dir und deinem Gott hat. Das ist das ewige Leben. Weißt du, wenn du sagst, ich werde die Ewigkeit dank Jesus und seinem Kreuz bei Gott verbringen und ich werde ihn sehen von Angesicht zu Angesicht, dann beginnt das ewige Leben jetzt, dass du ihn kennst, ohne ihn zu sehen. Und so, zurück zum Hesekiel und zurück zu eurem Jugendkreis. Hört Gottes Wort. Aber das allein macht euch nicht lebendig. Es ist unablässig, dass alles in seine Ordnung kommt und dass Substanz da ist. Sonst wurrt es irgendwo rum halt. Irgendwie. Weißt du, die Leute machen sich Vorstellungen. Ich habe so viel mit Leuten zu tun und ich rede mit ganz vielen Leuten über Gott. Ich muss euch sagen, ey, die Leute machen sich Vorstellungen über Gott halt. Die ganze Welt redet über Gott halt. Und alle haben keine, also die meisten haben keine Ahnung halt. Warum nicht? Weil sie kein Fundament haben, keine Basis, kein, verstehst du? Das ist nur Haut und Knochen. Das ist nur ein Gerippe, hat keine Ordnung, hat keine, also versteht ihr? Weil braucht Gottes Wort, aber das alleine, du kannst studierte Theologen haben und es ist alles richtig, aber du merkst, die kennen ihn gar nicht. Die wissen gar nicht. Versteht ihr? Und ich habe auch diese Not in meinem Herzen zu sagen, ich will ihn auch kennen. Ich habe auch das Gefühl, ich kenne ihn nicht. Versteht ihr, was ich meine? Aber es geht darum, ihn kennen zu lernen, immer mehr. Und das bedeutet, und das sind die einzigen zwei Sachen halt. Das ist nichts Neues für euch, das weiß ich. Aber es gibt auch nichts Neues. Ich kann euch nichts Neues sagen. Es war von Anbeginn der Welt, gab es nichts Neues halt. Versteht ihr? Es bleibt immer dasselbe. Es gibt auch keine andere Botschaft als das Kreuz. Es gibt nichts anderes, nichts Neues halt. Wir wollen immer was Neues halt. Immer was Neues. Da wird nichts Neues sein halt. Es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Das wird neu sein. Aber das ist nur das Gefäß für das, was von Anfang an hätte sein sollen. Menschen, die in Aufrichtigkeit, in Transparenz, in Offenheit mit ihrem Gott leben. Nach seinem Willen und seiner Sichtweise fragen, seine Ordnung, die Substanz haben in der Wahrheit und die ihn kennen.